In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf werdet ihr ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die Barmherzigkeit, von der wir eben gehört haben, in der Einführung eures Bischofs zum Jahr der Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit ist zunächst eine Erfahrung des Gebetes, eine geistliche Erfahrung. Wir denken zuerst an die Taten der Barmherzigkeit, an das karitative Engagement. Aber wenn Papst Franziskus sagt, der Name Gottes ist Barmherzigkeit, dann geht es zunächst und vor allem darum, einen neuen Blick für Gott zu gewinnen, eine neue geistliche Erfahrung zu machen, eine neue Begegnung, die Erkenntnis, die Erfahrung, dass er mich anschaut in Liebe. Das ist der Ursprungsgedanke auch des sogenannten inneren Gebetes der heiligen Teresa von Avila, die im letzten Jahr besonders gefeiert wurde. Das innere Gebet war nach 18 Jahren, so möchte ich sagen, des normalen Betens im Kloster für sie der Durchbruch zu einem wirklichen, intensiven, freien geistlichen Leben. Sie hat sich in besonderer Weise dem gegeißelten Christus zugewandt, weil sie dachte, da ist er mir am nächsten, wo es ihm so schlecht geht. Und in der Begegnung mit dem gegeißelten Christus erkennt sie, ich muss ja gar nicht viele Worte machen. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Und ich kann mit allem, was ich bin, in seiner Liebe geborgen sein. Das innere Gebet. Liebe Schwestern und Brüder, mir scheint, dass das der wichtige, vielleicht der wichtigste Zukunftsweg für die Kirche ist. Evangelisierung beginnt mit dem Gebet, mit der Erfahrung, dass er mich anschaut und mich meint, hier in einer großartigen Zisterzienserkirche dürfen wir erinnern an die berühmteste mystische Erfahrung des heiligen Bernhard von Clairvaux, wie er sieht, dass Christus vom Kreuz hinunterkommt und ihn umarmt und ihn nach oben zieht. Die Umarmung des heiligen Bernhard wird in vielen Zisterzienserkirchen dargestellt als die mystische Erfahrung schlechthin. Damit beginnt es, und das müssen die Menschen entdecken. Das müssen wir alle entdecken. Das ist kein Privileg der Schwestern, der Ordensleute, der Priester. Das freie, das innere Gebet, die Begegnung mit Christus und in der Begegnung mit ihm, das Gesicht des barmherzigen Gottes, das ist der Ausgangspunkt jeden christlichen Lebens. Und dann kommt, liebe Schwestern und Brüder, die große Gerichtsrede, die immer wieder am Montag in der ersten Fastenwoche gelesen wird. Und dann spüren wir die Verbindung zwischen Mystik, innerem Gebet. Denn wen umarmen wir? Wer umarmt uns? Wer sieht uns an? Wen sehen wir an? Den gekreuzigten Christus. Und in ihm jeden Menschen, besonders den Armen, den Geschundenen. Da gibt es keine Differenz. Er ist gegenwärtig. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus meint das so. In seinem Bildwort von der Gerichtsrede, von der Gerichtsszene wird deutlich, im Gebet suchst du nicht dich selber. Keine falsche, verschrobene Innerlichkeit, kein frommes Sentiment nur, sondern ihn. Wir schauen auf ihn und jeder, der fromm wird, der geistlich lebt, der mystische Erfahrung geschenkt bekommt, schaut auf den Gekreuzigten und in ihm auf alle Menschen. Im Gebet wird uns nicht der Weg versperrt in die Leiden der Welt. Im Gegenteil, wer wirklich beten lernt, und das ist doch unsere große Aufgabe, liebe Mitbrüder, Menschen zu helfen, dass sie beten lernen, der entdeckt die Wunden der Welt in den Wunden des Gekreuzigten. Er kann gar nicht woanders hinschauen. Ist ja gar nicht möglich. Und alle Versuche, hinter der Wucht dieses Wortes, das wir gehört haben, wegzutauchen, es zu umschiffen, zu umfahren, zu verharmlosen, zerschellen ja. Wir wissen es. Jedes Mal, wenn wir dieses Wort hören, sind wir bewegt und wissen, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Liebe Schwestern und Brüder, das gehört, dieses Wort, zu den Basistexten der europäischen Kultur. Mehr noch als diese Gebäude, als unsere Dome und Kathedralen. Dieses Wort, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Und die Seligpreisungen. Das sind die Basistexte, auf denen unsere Zivilisation aufruht. Wie manche Verfassungen. Aber das ist der Glutkern dessen, was wir als europäische Zivilisation bezeichnen möchten. Und da sind wir in besonderer Weise aufgerufen als Kirche, nicht die anderen zu beschimpfen, zu beklagen, was alles nicht mehr ist, sondern dies zu leben. Deutlich zu machen, dass das wirklich wahr ist. Im letzten Jahr hat der mittlerweile alte, aber immer noch vom Denken her frische Theologe Johann Baptist Metz sein sehr altes Buch, über 40 Jahre altes Buch, Zeit der Orden, Fragezeichen, unverändert wieder aufgelegt, mit einem schönen Vorwort, ein kleines Bändchen, mit dem schönen Untertitel Zur Mystik und Politik der Nachfolge. Mir hat das damals schon gefallen und beim Wiederlesen wieder gefallen. Mystik und Politik gehören zusammen. Mystik und Politik der Nachfolge. Wir reden viel von Spiritualität. Wir reden viel von geistlicher Erneuerung, von geistlichen Wegen. Aber im Tiefsten muss es immer um Nachfolge gehen. Muss es immer um das gehen, was er getan hat. Muss die Frömmigkeit sich bewähren in dieser Identifizierung der Armen mit der Person Jesu Christi selber. Es ist keine Antwort auf alle politischen Fragen. Der Text gibt keine Lösungen für technische Fragen. Aber er gibt die Richtung an, er gibt die Prinzipien an, denen wir nicht ausweichen dürfen, wenn wir nach Lösungen suchen. Wir können nicht an diesen Worten vorbei. Wir müssen sie im Blick behalten, um Schritt für Schritt dann auch Wege zu suchen, die dem nahe kommen. Aber mir ist wichtig, dass das wirklich ein Akt der Frömmigkeit ist. Dass es wirklich um Gebet geht, nicht nur um Aktion. Dass das zusammengehört und zwei Seiten einer Medaille sind und dass es zutiefst um eine, ja, in diesem Sinne mystische Erneuerung geht in unseren Pfarreien, die eben Mystik und Politik der Nachfolge versucht zu leben und damit auch allen ein Zeugnis gibt. Ja, die Flüchtlingskrise ist auf unsere Agenda gekommen in einer Weise, wie wir es nicht vermutet haben. Und manche Pfarreien, Gemeinschaften, Gruppen, Ordensleute haben begriffen, was zu tun ist und tun es. Noch einmal, wie im letzten Jahr, möchte ich allen herzlich danken dafür, was sie getan haben in den Pfarreien und weiter tun. Auch in dieser Motivation aus dem Gebetsgeist, aus der Begegnung mit Christus. Und das wird weitergehen. Und es ist eine Aufgabe, die der Kirche gestellt ist, denn so evangelisiert sie die Welt. Wenn Mystik und Politik der Nachfolge gelebt werden. Wir haben von Amazonien gehört, eben in der Bischofskonferenz. Ja, es ist auch eine Aufgabe, die Menschen zu sehen, die nach Abholzung der Wälder unter dem Klimawandel leiden müssen, denen die Lebensgrundlagen ihrer Mitwelt genommen wird. Das ist nicht nur ein politisches Programm, das ist ein Programm, was sich ergibt aus der Umarmung mit dem Gekreuzigten. Das ist es, worauf der Papst immer wieder hinweist. Das müssen wir neu entdecken. Nicht überlegen in Strategien, wie wir die Menschen wieder erreichen, sondern was wir für die Menschen tun können, besonders für die Armen und Schwachen. Das andere wird uns dazugegeben dann. Es wird uns dazugegeben. Manchmal nicht in dieser Welt, dann eben in der anderen oder in der Zukunft. Liebe Schwestern und Brüder, das wollen wir in diesen Tagen auch bedenken, wenn wir miteinander über viele sachliche Fragen reden müssen, auch im Studientag, über die Flüchtlings- und Migrationskrise, über Schulfragen, über viele andere Dinge. Aber immer wollen wir diese Verbindung im Auge behalten, die Umarmung des Gekreuzigten, die Barmherzigkeit Gottes, die sich mir zuwendet, ist der Ausgangspunkt des Lebens der Kirche, des Engagements der Kirche, der Pulsschlag, der uns immer wieder in Bewegung bringt. Mir ist diese Szene vor einigen Monaten sehr nahe gegangen, dass ausgerechnet ein gläubiger Muslim, uns noch einmal auf diese Verbindung hingewiesen hat. Navid Kamani in seiner großen Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, der die ganze Versammlung aufruft, für die verfolgten Christen in Syrien zu beten, an den Pater Jacques, den Pater Paolo Dolio erinnert, der eine kleine Ordensgemeinschaft, eine Gebetsgemeinschaft gegründet hat in der Wüste, die in besonderer Weise die Liebe zu den Muslimen lebt. Ohne Absicht, einfach da zu sein, unter ihnen. Beide wurden entführt, einer ist zurückgekommen, Pater Paolo ist weiterhin vermisst, weil er vom Islamischen Staat entführt wurde. Und er bittet für das Gebet und er sagt, was bin ich beeindruckt von diesem geistlichen Zeugnis, von dieser Frömmigkeit, die selbstlos liebt, ohne daran zu denken, was habe ich davon. Ein wahres, großartiges Zeugnis. Und dann spüren wir, das wird auch wahrgenommen. Der Erfolg, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass diese Patres, diese Gemeinschaft richtig handelt. Dass sie uns aufhelfen. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir miteinander unseren Weg gehen, auch in turbulenten, herausfordernden Zeiten wie diesen, die uns richtig fordern, auch klar Kurs zu halten, die Prinzipien festzuhalten, wenn auch viele Probleme nicht einfach zu lösen sind, aber nicht zu weichen von der Grundausrichtung dessen, was uns der Herr im Evangelium sagt und die Kraft des Gebetes immer wieder neu zu entdecken. Hier ist gerade vielleicht Schöntal für uns ein guter Ort, ein zurückgezogener Ort mit einer großen geistlichen Tradition. Möge der Herr uns mit seinem Geist inspirieren und begleiten. Amen.